Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Streamer, liebe Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 32. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 31 Videos und Podcasts können Sie jederzeit nachträglich ansehen und anhören. Dafür werden sie aufgezeichnet. An dieser Stelle gleich den Hinweis auf den 21. August. Hier ist unser Nachholtermin für den leider ausgefallenen Termin mit Peer Steinbrück. Also notieren Sie sich 21. August, Peer Steinbrück, 17 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie wie immer als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen also auf, auch Ihre Kommentare und Fragen, die Sie bitte wie immer sehr zahlreich posten, werden aufgezeichnet und bleiben auf ewig erhalten. Unser Schwerpunktthema heute ist ganz spannend: Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden, Erwartungen und Beobachtungen. Heute mit unserem Gast, Frau Dr. Sandra Binder-Tietz. Herzlich willkommen, Frau Dr. Binder-Tietz. Wie geht es Ihnen an diesem schönen Sommertag? Wo sind Sie?
Ja, vielen Dank, Herr Ruther. Ich sitze in meinem Berliner Homeoffice, wenn ich rausgucke auf den Alexanderplatz. Hier hat es gerade angefangen, ein bisschen zu regnen, aber ich hoffe, bei Ihnen scheint die Sonne.
Also in Stuttgart scheint noch die Sonne, alles gut, das ist prima. Frau Dr. Sandra Binder-Tietz veröffentlichte letztes Jahr ihre Doktorarbeit zum Thema Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Darin präsentierte sie erstmals eine umfassende Analyse der komplexen kommunikativen Rollen von Aufsichtsratsvorsitzenden. Dabei wurden Erwartungen von Stakeholdern, Ziele und Kommunikationsmaßnahmen von Aufsichtsratsvorsitzenden sowie die Zusammenarbeit mit Kommunikationsverantwortlichen in den Unternehmen diskutiert. Aus der Sicht von Frau Dr. Binder-Tietz ist die Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden kein Luxus, sondern Teil eines transparenten Reputationsmanagements, punktuell und fokussiert. Frau Dr. Binder-Tietz ist Geschäftsleiterin des Center for Research in Financial Communication der Universität Leipzig und der Günther Thiele Stiftung für Kommunikation und Management. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Finanzkommunikation und Investor Relations sowie Corporate Governance. Sie arbeitete zuvor bei der strategischen Kommunikationsberatung FTS Global in Frankfurt am Main und New York und hat 7 Börsengänge persönlich begleitet. Liebe Frau Dr. Sandra Binder-Tietz, was sind die Aufgaben des Center for Research in Financial Communication an der Universität Leipzig und was ist die Günther Thiele Stiftung für Kommunikation und Management?
Ja, also die Günther Thiele Stiftung engagiert sich, ist eine gemeinnützige Stiftung und die engagiert sich für Forschung und Lehre im Bereich Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. Ich bin also Kommunikationswissenschaftlerin, im Vergleich zu Ihren sonstigen Gästen und Gästinnen vielleicht also ein bisschen andere Perspektive, die wir heute auf das Thema Aufsichtsrat und Corporate Governance werfen. Zu der Förderung der Thiele Stiftung gehören Preise für Abschlussarbeiten oder Stipendien, aber auch verschiedene Initiativen. Dazu gehört einerseits die akademische Gesellschaft für Kommunikation, die beschäftigt sich mit dem Thema Unternehmenskommunikation, dann das Center for Research and Financial Communication, was Sie schon genannt hatten, und das Center for History and Corporate Communications, die sich so sozusagen mit dem Thema Kommunikation der Unternehmensgeschichte beschäftigen. Das Center for Research in Financial Communications, das habe ich seit 2016 mit meinem Doktorvater Christian Hoffmann aufgebaut und mein Promotionsstipendium war auch Teil dieses Kompetenzzentrums. Es ist das weltweit einzige Kompetenzzentrum, das sich quasi mit Forschung zu Finanzkommunikation und Investor Relations beschäftigt. Und wir versuchen sozusagen das Themenfeld zu stärken und den Wissensaustausch zwischen Forschung und Praxis zu beackern, zu stärken. Wir führen dafür verschiedene Studien durch, unter anderem zur Kommunikation von CEO und CFO und in meinem Fall die Doktorarbeit dann zum Thema Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden.
Ja, es ist eigentlich verwunderlich, dass bei diesem spannenden Thema es so wenig Institute und Universitäten und Lehrstühle gibt, die sich damit beschäftigen. Ja. Sie hatten im Februar diesen Jahres, natürlich nach der Bekanntgabe ihrer Doktorarbeit, wurde ein Interview mit Ihnen und Michael Brendel, Head of Communication Supervisory Board bei Volkswagen, im PR-Magazin mit der Überschrift Der König und die Dame, wurde das Interview abgedruckt und auch auf ihrer Homepage gibt es einige Bilder von Schachfiguren. Frau Dr. Sandra Binder-Tietz, können Sie Schach spielen und vor allem, wann haben Sie zum letzten Mal gespielt?
Also ich habe es als Kind schon gelernt und ich kann, sage ich, glaube ich, ganz solide oder ganz gut Schach spielen. Das letzte Mal habe ich gerade erst am Wochenende Schach gespielt mit meiner dreijährigen Tochter, jedoch mit diesen überlebensgroßen Figuren sozusagen, für sie lebensgroß. Also nicht wirklich gespielt, sondern uns sozusagen die Figuren angeguckt. Und ich freue mich schon, wenn ich es dann hoffentlich auch ihr beibringen kann. Wann haben Sie denn das letzte Mal gespielt?
Ja, das ist leider schon mehr als 2 Jahrzehnte her. Aber ich habe als Kind auch sehr leidenschaftlich gespielt und ich hoffe, dass ich das bald wieder aktivieren kann. Nochmal zurückzukommen zu den diversen Schachfiguren. Und man sagt ja, das Schachspiel ist das strategische Spiel überhaupt, was es gibt. Welche Figur würde denn auf einem Schachbrett am ehesten dem Aufsichtsratsvorsitzenden entsprechen?
Ja, also mit dem Bild vom Schach hoffe ich, diese Kommunikationsrollen ganz gut verdeutlichen zu können. Also in dem Bild wäre der Aufsichtsratsvorsitzende der König. Er hat einen begrenzten Bewegungs- und entsprechend auch Kommunikationsspielraum. Er ist aber die wichtigste Figur im Spiel, denn aus meiner Sicht ist der Aufsichtsrat und damit auch der Aufsichtsratsvorsitzende die wichtigste oder der wichtigste Repräsentant von guter Corporate Governance. Wenn wir in dem Bild bleiben, dann wäre die Dame der CEO, also die beweglichste und stärkste Figur im Spiel und auch für die Kommunikation von Unternehmen, weil der CEO kann eigentlich alles kommunizieren, außer Corporate Governance-Themen. Und der Turm, wenn wir noch weiterdenken, wäre der CFO, das ist sozusagen die zweitstärkste Figur. Und aus der Kommunikation denkend sind die Läufer die Kommunikationsverantwortlichen, die sozusagen in ihren Spuren bleiben, aber CEO und CFO unterstützen und Aufsichtsratsvorsitzenden auch und schützen.
Ja, und wenn der Aufsichtsratsvorsitzende der König ist, dann ist es auch der Letzte, der das Spiel verliert.
Genau.
Bevor er verliert, kann es sein, dass die Dame schon längst geopfert worden ist.
Genau.
Frau Dr. Sandra Binder-Tietz, als ich Sie kennengelernt hatte über Ihre Doktorarbeit, fand ich damals einen ganz anderen Aspekt noch sehr, sehr spannend. Wir haben ja sehr viele unserer Zuhörer und Zuschauer, die unsere regelmäßig alle 14 Tage verfolgen, sind ja potenzielle Mandatsträger. Also das sind sehr erfolgreiche operative Persönlichkeiten aus dem C-Level, die alle gerne Aufsichtsrat und Beirat werden würden in den nächsten Monaten und Jahren und dazu immer händeringend nach einem entsprechenden Netzwerk suchen. Ihnen ist es ja gelungen mit einem absolut genialen Handstreich, dass Sie jetzt ein Handy haben mit der persönlichen Telefonliste aller großen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden in Deutschland und das finde ich ganz toll. Ich muss aber trotzdem nochmal zurückkommen. Sie hatten das vorhin schon mal angedeutet, dass Ihre aktuelle Doktorarbeit, die nun mehr als 500 Seiten umfasst, Sie haben da einen super Job gemacht. Wie kommt man denn auf so ein Thema für eine Doktorarbeit? Weil nach dem Lesen ist es einem logisch. Aber dann fragt man sich, wieso hat das eigentlich noch nicht vor 10 Jahren gegeben und hat jemand darüber geforscht und analysiert?
Ja, da freut man sich als Wissenschaftlerin ja immer, wenn man sozusagen die grüne Wiese findet, die noch nicht bespielt ist.
Ja.
Und Sie hatten es ja in meiner Vorstellung schon kurz genannt. Ich war 5 Jahre bei einer strategischen Kommunikationsberatung und neben vielen spannenden Projekten habe ich unter anderem 7 Unternehmen an die Börse begleiten dürfen. Da haben wir auch die neuen Aufsichtsräte gecoacht und die ersten Hauptversammlungen unterstützt. Und ich habe mich immer gewundert, dass der Aufsichtsrat und vor allem sein Sprecher, der Aufsichtsratsvorsitzende, in der Medienberichterstattung, aber auch in der Forschung so wenig Beachtung finden. Und das Thema CEO-Kommunikation dagegen ist ja total etabliert, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis. Es gibt heute eigentlich kein Unternehmen mehr, was keine aktive CEO-Kommunikation macht. Und ich hatte dann sozusagen die Chance, mit einem Stipendium zurück an die Uni zu gehen und das Kompetenzzentrum aufzubauen. Und da bin ich sozusagen, ich schaue mir mal das Thema Kommunikation von Aufsichtsräten an. Und das Interesse an der Praxis war bemerkenswert hoch. Sie haben es schon erwähnt. Ich habe insgesamt mit 10 Unternehmen dort jeweils mit Aufsichtsratsvorsitzenden sowie den Kommunikationsverantwortlichen sprechen können. Häufig übrigens zuerst mit den Aufsichtsratsvorsitzenden und dann auch mit sozusagen den Unternehmensvertretern. Und ich habe auch mit zahlreichen Stakeholdern sprechen können, um ihre Erwartungen zu verstehen, mit Journalisten, mit Investoren, weil die alle haben ganz klar definierte Erwartungen, die Kommunikation stellen. Unter anderem mit Klaus Döring, der ja auch schon bei Ihnen im Podcast war. Und so haben wir ja auch zueinander gefunden.
Ja, die meine Bücher und Publikationen gelesen haben, da finden Sie ja eher die Sätze, der Aufsichtsrat sollte scheu wie ein Reh sein, unsichtbar wie ein Uhu und verschwiegen wie eine Sphinx. Und liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich würde gerne an der Stelle wieder das Spiel mit Ihnen machen und Ihnen eine Frage stellen, die Sie möglichst bitte nur mit Ja oder Nein beantworten. Und die Frage lautet: Sollen Aufsichtsratsvorsitzende in der Öffentlichkeit kommunizieren? Sollen Aufsichtsratsvorsitzende in der Öffentlichkeit kommunizieren? Bitte nur mit Ja oder Nein antworten. 3, 2, 1, drücken Sie auf den Sendeknopf und jetzt können wir aus dem Augenwinkel mal sehen, was die Meinung unserer Zuschauer und Zuhörer ist zu diesem Thema. Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Frau Dr. Binder-Tietz, Zufriedenheit ist ja eigentlich so platt formuliert, das Verhältnis von Erwartungen zu Beobachtungen. Also das Verhältnis von Erwartungen zu Beobachtungen. Und Sie haben gerade schon kurz angerissen, es gibt unterschiedliche Erwartungen von unterschiedlichen Stellen. Und lassen Sie uns mit dem Ende mal beginnen. Wie zufrieden sind Sie denn persönlich mit der Kommunikation der deutschen Aufsichtsratsvorsitzenden?
Ich find schön, wie viele Ja-Stimmen hier einpoppen in die Kommentarfelder. Also für
Ja,
mich ist
das ist
ja
ein gemähtes Wiesen, würde der
auch.
Altmaier zu sagen, ja.
Genau, also für mich ist der Aufsichtsrat der Repräsentant und der Adressat guter Corporate Governance und ist auch das einzige Gremium im Unternehmen, was ja zum Thema Corporate Governance sprechen kann. Wenn man sich überlegt, ist man zufrieden, gibt es, also aus meiner Sicht gibt es 2 Ziele für die Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Das ist erstens das Ziel, Transparenz herzustellen zur Tätigkeit des Aufsichtsrats. Und das zweite Ziel ist, Beziehungen zu den Stakeholdern aufzubauen und zu pflegen. Wie kann das erreicht werden? Einerseits vor allem durch Publizitätspflichten, aber auch durch eine darüber hinausgehende freiwillige Kommunikation. Und die Themen lassen sich ja relativ klar abstecken, also zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Aus meiner Sicht kommuniziert ein Großteil der deutschen Aufsichtsratsvorsitzenden gut und auch ausreichend. Vor allem aber, wenn es um spezifische Corporate Governance-Themen geht oder um Sondersituationen wie Krisen, da könnten einige Aufsichtsratsvorsitzende oder sollten vielleicht doch aktiver in die Bütt gehen, wenn es denn für das Unternehmen sinnvoll ist.
Ja,
Und allen
wenn
voran
Sie.
müssen wir natürlich die Stakeholder fragen, ob die zufrieden sind. Und das habe ich ja in der Doktorarbeit auch gemacht.
Aber Sie haben ja jetzt für mich den größten Überblick über diese Situation. Wenn Sie auf dieser berühmten Skala 1 bis 10, 10 ist das Maximale, 1 ist das Schlechteste, was würden Sie vergeben für eine Ziffer von 1 bis 10? Sie
Ja,
persönlich über
also
alles.
über allen weg in normalen Situationen eine 8 bis 9, Okay. Und in Sondersituationen, da haben wir noch einiges an Aufholbedarf. Da wäre ich eher im Mittelfeld, da können viele noch aktiver kommunizieren.
Haben Sie in Ihren Gesprächen und in Ihren Analysen Unterschiede feststellen können zwischen jungen und alten Aufsichtsratsvorsitzenden oder vielleicht das Lieblingsthema der Nation zwischen weiblichen und männlichen Aufsichtsratsvorsitzenden? Gibt es unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Tools beziehungsweise Medien wie Twitter, LinkedIn etc.?
Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Männlich-weiblich können wir jetzt nicht so gut feststellen, weil es gibt ja nicht so viele weibliche Aufsichtsratsvorsitzende. Und es ist auch nicht so klar nach Alt- und Jungclustern können, weil es gibt wirklich zahlreiche ältere Aufsichtsratsvorsitzende, die sehr aktiv kommunizieren, die sich auch dafür eingesetzt haben, dass das Thema Kommunikation aus so einer rechtlichen Grauzone rausgeholt wird. Wenn man zum Beispiel an die Anregungen zum Investorendialog im deutschen Corporate Governance Codex denkt. Jüngere Aufsichtsratsvorsitzende haben natürlich häufiger schon Profile auf Social-Media-Kanälen und das Thema CEO oder C-Level Kommunikation und Positionierung ist natürlich sehr viel aktiver im Markt zu sehen und die haben dann natürlich ein entsprechendes Profil. Es gibt aber nur eine Handvoll Aufsichtsratsvorsitzende, die tatsächlich Twitter und LinkedIn aktiv betreiben. Und die betreiben das natürlich auch wieder aus verschiedenen Rollen, ja nicht nur als Aufsichtsratsvorsitzender von Unternehmen X. Ich persönlich folge zum Beispiel den LinkedIn- und Twitter-Profilen von Jim Hagemann Snabe und Joe Keser, die immer wieder als Aufsichtsratsvorsitzende die Geschehnisse von den Unternehmen, wo sie Vorsitzende sind, kommentieren oder liken. Und damit verstärken sie ja auch die Kommunikation und die Botschaften des Unternehmens und zeigen so im besten Fall, dass sie gut kontrollierte Unternehmen führen.
Ja, und gelegentlich kommentieren Sie auch andere Dinge in der Welt. Wir erinnern uns an den Kommentar von Joe Keser aus dem Flugzeug, wo er einige Bundestagsabgeordnete kommentiert hat bei Twitter. Aber lassen Sie uns etwas systematischer zum Thema kommen. Sie unterscheiden in Ihrer kommunikationswissenschaftlichen Arbeit zwischen, eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, drei möglichen sogenannten Öffentlichkeitsarenen oder Anspruchsgruppen, in denen ein Unternehmen kommunizieren sollte. Welche dieser drei Öffentlichkeitsarenen gibt es und wo liegen die inhaltlichen Unterschiede, bevor wir sie dann im Einzelnen dann mal beleuchten?
Ja, also es sind sogar drei Öffentlichkeitsarenen, in denen der Aufsichtsrat kommunizieren sollte. Ein Unternehmen kommuniziert sogar noch in noch mehr Öffentlichkeitsarenen. Ja. Der Aufsichtsrat sollte in drei, Sie hatten es schon genannt, Arenen kommunizieren. Einerseits der Unternehmensöffentlichkeit, also da schaut man sich an, was passiert im Unternehmen, wie wird innerhalb des Aufsichtsrats kommuniziert, wie interagieren Aufsichtsrat und Vorstand miteinander und gibt es vielleicht auch innerhalb des Unternehmens noch weitere Anspruchsgruppen und hier würde ich vor allem die Führungskräfte des Unternehmens sehen. Dann die Kapitalmarktöffentlichkeit, das ist also klassisch die Börse, der Kapitalmarkt, alles, was dazu gehört. Hier sind vor allem die Investoren relevant, denn die wählen ja den Aufsichtsrat und deren Interessen werden vertreten. Aber auch Analysten und Stimmrechtsberater sind wichtige Vermittler in dieser Öffentlichkeit und damit potenzielle Zielgruppen einer Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Und die gesellschaftspolitische Öffentlichkeit, das ist sozusagen der Knotenpunkt zwischen diesen Öffentlichkeitsarenen. Ich würde mal sagen, das ist wie so ein Resonanzboden, wo gesellschaftliche Themen diskutiert und gelöst werden. Wir alle sind als Publikum in dieser Arena, in dieser gesellschaftspolitischen Arena und Medien sind die wichtigsten Vermittler. Und wir sehen, dass in dieser Öffentlichkeitsarena Themen wie Managervergütung, Diversität, Einklang finden und diskutiert werden, die ja eigentlich sonst eher sozusagen in die Unternehmen gehören.
Ja, dann lassen Sie uns mal die unterschiedlichen Erwartungen dieser drei Arenen mal ein bisschen durchdiskutieren, und zwar die Erwartung speziell an den Aufsichtsratsvorsitzenden, über dessen Kommunikation reden wir ja jetzt gerade, und fangen wir mal mit dem Innenbereich an, beziehungsweise Unternehmensöffentlichkeit, wie Sie das genannt haben, die Kommunikation innerhalb des Unternehmens mit allen dort Beteiligten. Welche Erwartungen herrschen dort an den Aufsichtsratsvorsitzenden?
Also die interne Kommunikation ist aus meiner Sicht die wichtigste Kommunikationsaufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden und vor allem die innerhalb des Gremiums, denn Eine gute, gut vorbereitete Aufsichtsratssitzung ist wichtiger als jedes Mediengespräch oder Investorengespräch. Das heißt, hier ist die Erwartung, Erwartungen müssen vorzeitig abgeklärt werden. Der Aufsichtsratsvorsitz sollte mit den verschiedenen Anspruchsgruppen innerhalb des Gremiums sprechen, sich austauschen und so einfach für einen guten Ablauf der Gremienarbeit sorgen. Dann, wenn wir in Bezug auf den Vorstand sehen, ist der Aufsichtsratsvorsitzende natürlich vor allem Kontrolleur des Vorstands, aber auch ein Sparringspartner und ein Soundingboard für den Vorstand. Hier muss es also einen regelmäßigen Austausch geben und die müssen sich auch absprechen, wer spricht denn zu welchen Themen, möglicherweise vor allem nach innen, aber auch nach außen. Und dann, ich hatte es schon erwähnt, sind Führungskräfte aus meiner Sicht auch ein relevanter Stakeholder für die Aufsichtsratskommunikation. Das liegt einerseits daran, dass die Nachfolgeregelung natürlich eine wichtige Aufgabe für den Aufsichtsrat ist. Aber Führungskräfte können ja auch inhaltliche Fragen für den Aufsichtsrat klären, wenn sie zum Beispiel in Aufsichtsratssitzungen Themen besprechen. Und der Aufsichtsrat erhält auch einen ganz guten Einblick zur Unternehmenskultur, wenn er mit Führungskräften in Kontakt kommt. Mit wem umgibt sich der Vorstand eigentlich? Was sind da für Leute sozusagen, die tatsächliche Arbeit machen? Mitarbeitende sind eher selten ein Stakeholder für die Aufsichtsratskommunikation und haben auch eher seltene Erwartungen an die Kommunikation. Hier kann ich mir eher zwei Situationen vorstellen. Einmal einerseits bei einem Wechsel, also ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender tritt seine Position an, der sollte sich auch einmal den Mitarbeitenden vorstellen. Und zweitens bei einer Krise, weil es kann ja vorkommen, dass es den Vorstandsvorsitzenden nicht mehr gibt oder er nicht mehr sprechfähig ist. Und da sollten Aufsichtsratsvorsitzende auch intern aktiver kommunizieren, auch an alle Mitarbeitenden.
Ja, ich meine, das ist im Prinzip das Thema, nur wenn ich richtig kommuniziere, kriege ich alle die Informationen, die man eigentlich nicht auf Papier festhalten kann, alle diese soft weichen Dinge, die aber gar nicht so soft weich und unbedeutend sind, weil sie heißen Werte, Kultur, Respekt, gegenseitiges zueinander agieren etc. etc.
Ja, absolut.
Schauen wir mal auf die Kapitalseite, auf die Geldgeber. Sie hatten es gerade schon angesprochen, die Investorenregelung. Der deutsche Corporate Governance Codex enthält ja als Anregung seit einiger Zeit, dass der Aufsichtsratsvorsitzende in angemessenen Rahmen bereit sein sollte, mit Investoren über aufsichtsratsspezifische Themen Gespräche zu führen. So eine klassische Formulierung aus dem Codex, wachsweich, ohne, jeder kann sie interpretieren, wie er sie will, aber bleiben wir mal dabei. Wie ist denn da Ihr Kenntnisstand? Werden diese Erwartungen der Kapitalmarktöffentlichkeit erfüllt? Machen das alle großen Unternehmen schon? Werden dann auch die Dinge kommuniziert, die Kapitalmarktseite erhofft zu erfahren in solchen Gesprächen?
Also ich habe ja sozusagen den Einblick sowohl von den Stakeholdern als auch von den Unternehmen. Und wenn ich an die externen Stakeholder denke, dann ist deren zentralste Erwartung ist, wir wollen umfangreiche und aktuelle Informationen zur Aufsichtsratstätigkeit. Und ein Großteil dieser Erwartungen kann durch Publizitätspflichten abgedeckt werden. Aber wenn wir jetzt an das Thema Aktualität denken, dann kann man schon diskutieren, ob Aufsichtsratsbericht einmal im Jahr und die Vorstellung des Ganzen auf der Hauptversammlung wirklich das Thema Aktualität erfüllt oder ob wir da in Zukunft weiterdenken müssen, weil ich meine, es gibt über das ganze Jahr Aufsichtsratssitzungen, ob man da vielleicht aktiver oder aktueller kommunizieren sollte. Der Investorendialog, Sie hatten ihn gerade erwähnt, ist ja eine freiwillige Kommunikationsmaßnahme und wir haben auch keine Fakten oder Zahlen, wer wie oft einen Dialog durchführt, weil es muss ja nicht berichtet werden. Meine Erkenntnisse aus meiner Arbeit zeigen, dass dieser Dialog schon sehr häufig stattfindet. Vor allem die größeren Unternehmen im DAX führen bereits regelmäßig Corporate Governance Roadshows durch, entweder wirklich regelmäßig einmal im Jahr im September oder wenn es etwas Wichtiges auf der nächsten Hauptversammlung gibt, dass sie dann sozusagen vorab mit den Investoren
Ja.
Genau, als Vorbereitung. Und dann vielleicht noch ergänzen, was sind die Erwartungen von Investoren? Sie hatten schon gesagt, die weichen Themen, das ist natürlich nicht nur Fakten abklären, sondern mit den Investoren, mit denen ich gesprochen habe, die haben vor allem betont, dass es ihnen wichtig ist, eine Einschätzung zur Person zu erlangen. Wer ist der Aufsichtsratsvorsitzende? Wie spricht der? Welche Themen setzt er selbst auf die Agenda? Bringt er eine Präsentation mit? Und dann weiß ich, welches die wichtigsten Punkte der Aufsichtsratstätigkeiten sind. aber auch die wollen ihre eigenen Themen einbringen. Die wählen ja den Aufsichtsratsvorsitzenden, die wollen also auch gehört werden. Genau.
Ja, und wir kennen das ja, dass die Umfang, also dass die Fragenkataloge der Proxy Advisor, der Stimmrechtsverwalter, ja nicht nur immer umfänglicher von Jahr zu Jahr werden, sondern dass sie auch immer mehr getrennt werden nach, das ist ein Fragenkatalog für den Aufsichtsratsvorsitzenden und das ist ein Fragenkatalog für den Vorstandsvorsitzenden beziehungsweise Investor Relations. Und sie wollen das dann auch persönlich mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden besprechen. Und das geht in der Regel auch über sehr viele aufsichtsratsspezifische Themen hinaus.
Ja. Was ist also denn... Ja, mit den zwei großen, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, Stimmrechtsberatungsagenturen oder Stimmrechtsberatern habe ich ja auch gesprochen im Rahmen der Arbeit. Und die haben natürlich gesagt, offiziell, sie wollen nur ihre Fakten klären. Und wenn alles gut auf der Website ist, dann können sie das natürlich so abklären. Aber wie sie es genau, wie sie es gesagt haben, die wünschen sich genauso den persönlichen Kontakt. Die wollen ein Gespür dafür kriegen, was passiert im Unternehmen. Und natürlich auch, die haben ja ihre Policies. Ihre eigenen Policies entsprechend einbringen. Und da kann man sich schon überlegen, wer bildet es denn ab? Macht es nur Investor Relations oder wann kommt sozusagen der Aufsichtsratsvorsitzende auch dazu zu solchen Gesprächen?
Ja, und die haben ja auch teilweise die Proxy Advisors ihre eigene Agenda. Wir sehen das ja im Moment aktuell bei Brenntag. Das ist ja, das wird wahrscheinlich ein gutes Beispiel werden für eine nächste Geschichte in absehbarer Zeit. Wird Brenntag zerschlagen oder nicht? Welcher Proxy Advisor setzt sich wie durch? Und da hat auch jeder wahrscheinlich schon seinen Counterpart im Unternehmen auf Aufsichtsrat- und Vorstandsseite gefunden. Lassen Sie uns mal zu dem normalen Öffentlichkeitsbereich kommen. Sie nannten das gesellschaftspolitische Öffentlichkeit. Was ist denn so der wesentliche Unterschied zwischen der Kapitalmarktöffentlichkeit und der Unternehmensöffentlichkeit? Und vielleicht gleich noch die zweite Frage hinterher. Für mich war eigentlich Unternehmensöffentlichkeit immer das klassische Thema für Head of Communication und nicht in der Verantwortung des Aufsichtsratsvorsitzenden.
Also sozusagen der Unterschied zwischen Kapitalmarktöffentlichkeit und gesellschaftspolitischer Öffentlichkeit ist, dass Kapitalmarktöffentlichkeit ist sozusagen die Börse, das Unternehmen, was an der Börse ist und auch sozusagen dieser Bereich Investoren, Stimmrechtsberater. Und da werden ja andere Themen diskutiert, als jetzt in der gesellschaftspolitischen Öffentlichkeit diskutiert werden können oder müssen. Also jetzt auf der Titelseite der Bild zum Beispiel gelangen. Aber diese Themen aus der Kapitalmarktöffentlichkeit können natürlich Thema Managervergütung oder Diversität auch in diese gesellschaftspolitische Öffentlichkeit rübergehen. Die wichtigsten Vermittler, und das kann man sich da, glaube ich, überlegen, sind die Journalisten. Die agieren sowohl in der Kapitalmarktöffentlichkeit als auch in der gesellschaftspolitischen Öffentlichkeit. Und wenn wir von den Unternehmensstrukturen gucken würden, wäre sozusagen Investor Relations richtet sich an den Kapitalmarkt und Corporate Communications, wie sie gesagt hat, die richten sich an gesellschaftspolitische Öffentlichkeit, Medien, Influencer. Das gibt es ja eine ganze Bandbreite, der da zu bespielen ist. Und wenn wir sozusagen die Erwartung von Journalisten uns angucken, die wollen natürlich auch die Perspektive des Aufsichtsrats wissen und kennen, um die Ereignisse, die sie mitbekommen, in den Unternehmen besser einordnen zu können. Und das passiert beispielsweise durch Interviews und Hintergrundgespräche. Wir sehen ja immer häufiger im Handelsblatt etc. Auch groß mehrseitige Interviews von Aufsichtsratsvorsitzenden, wo man auch denken könnte, warum spricht eigentlich da der Aufsichtsratsvorsitzende und nicht der CEO? Und vielleicht so als ganz interessanter Fakt in dem Interview, in den Interviews mit den Journalisten, die ich geführt habe, wurde mir gesagt, dass die Zahl an Interviews, die wir tatsächlich in den Zeitungen sehen, das sind nur 10% der Gespräche, die überhaupt geführt werden. Also da finden extrem viele Gespräche mit Corporate Communications oder auch teilweise ohne Corporate Communications, also alleine mit Aufsichtsratsvorsitzenden statt, weil die haben ja alle ihr Telefonbuch. Die sozusagen off the record stattfinden, damit solche Gespräche, damit solche Themen eingeordnet werden können. Und das kann man ja auch aktiv nutzen für sich als Unternehmen, wenn man bestimmte Themen setzen möchte.
Das Gleiche hat auch der Klaus Döring bestätigt, als er letztes Jahr im Herbst bei uns Gast war, der frühere Chefredakteur der Börsenzeitung, dass die meisten Gespräche, die er führt mit Leuten aus dem C-Level und aus dem Aufsichtsratslevel, eigentlich gar keinen direkten Niederschlag finden in irgendwelchen Interviews. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, vergessen Sie nicht, Sie können im Kommentar jede Frage aufschreiben und vielleicht können wir die noch hochheben an die Frau Dr. Binder-Tietz, wenn sie uns interessant erscheint. Sie wird sie sicher gerne beantworten. Frau Dr. Binder-Tietz, lassen Sie uns mal auf die unterschiedlichsten Akteure nochmal eingehen. Wir haben jetzt schon fast alle mal genannt, in so einem Kommunikationsmanagement eines Unternehmens. Es gibt die Investor Relation Abteilung, es gibt die Public Relation Abteilung, es gibt vielleicht noch Corporate Communication, es gibt die einzelnen Mitglieder der Unternehmensführung, es gibt den Hauptvorstand, es gibt den Bereichsvorstand, Aufsichtsräte etc. Die definieren sich ja alle teilweise ein bisschen anders. Können Sie A vielleicht mal ein bisschen erklären, wer nochmal seinen wo den Schwerpunkt hat und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, wie stimmen die sich denn untereinander ab?
Das ist eine gute und wichtige Frage, die Abstimmung. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist bei der Kommunikation eine gute Abstimmung zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden. Und in den allermeisten Fällen, mit denen ich auch gesprochen habe, ist da ja auch eine positive Beziehung im Sinne des Unternehmens wollen. Die sprechen die miteinander, bringen das Unternehmen voran. Die sprechen auch alle zwei Wochen oder sogar in Sondersituationen häufiger. Und die sollten sich natürlich auch absprechen, wer kommuniziert denn welche Themen nach außen? Wir hatten schon gesagt, die Themen sind eigentlich klar voneinander abgrenzbar. Der Vorstand hat alle operativen und strategischen Themen und der Aufsichtsrat hat die Corporate Governance-Themen. Wenn wir jetzt sozusagen an das Kommunikationsmanagement und an die Kommunikation nach außen denken, also was mir noch einfällt, es gibt ja auch noch das Aufsichtsratsbüro, dann gibt es noch das Vorstandsbüro. Und wenn man nach innen guckt, dann hat der Aufsichtsratsvorsitzende sehr selten eine Unterstützung für seine Kommunikation. Er macht es eigentlich in den meisten Fällen, mit denen ich gesprochen habe, alleine. Wenn man nach außen guckt, da ist natürlich wichtig, das Netzwerk des Unternehmens durch die Kommunikationsabteilung zu nutzen. Hier vor allem voran die Investor Relations Abteilung, die an den Kapitalmarkt kommuniziert, und die Public Relations oder Corporate Communications, wie man sie denn nennt, die an sozusagen die gesellschaftspolitische, also vor allem an die Medien kommuniziert. Und diese beiden Abteilungen, die übernehmen ja heute schon die meisten Publizitätspflichten des Aufsichtsrats. Das macht ja nicht der Aufsichtsrat selbst die Pressemitteilung zum Vorstandswechsel schreiben, sondern das wird ja sozusagen schon da gebündelt. Und aus meiner Sicht sollte es für eine professionelle Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden auch ganz klar definierte Zuständigkeiten oder Verantwortlichkeiten oder sogar einen Sprecher für den Aufsichtsrat gegen die im Unternehmen sitzen. Und das kennen wir auch, man kann jetzt argumentieren, dann gibt es sozusagen Governance-Themen, weil diese beiden Abteilungen arbeiten ja eigentlich für den Vorstand. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass es sozusagen eine dezidierte Person gibt, die für den Aufsichtsratsvorsitzenden in der Kommunikation unterstützt oder zumindest gewisse Kapazitäten in seiner Arbeit hat. Und es ist auch für die Kommunikationsspezialisten jetzt nichts Ungewöhnliches, weil es gibt immer mal M&A-Situationen, da darf der nicht über alles reden. Also das ist sozusagen ja gelebtes. Chinese Walls sind ja gelebte Sachen in den Unternehmen und das sollte es aus meiner Sicht auch für die Kommunikation geben, weil es gibt einfach Themen, die müssen vorbereitet werden, es gibt einen Vorstandswechsel und da können natürlich nicht alle im Vorfeld informiert werden.
Ja, und Sie haben es indirekt angesprochen, es gibt ja noch sowas wie ein Legal Department, ja. Die Hausrechtsabteilung. Es gab mal Zeiten, da haben die Unternehmen nur das veröffentlicht, was vorher der Legal-Chef quergelesen hat und freigegeben hat. Die Zeiten sind sicher vorbei, aber es gibt halt heikle und weniger heikle Informationen. Ja. Lassen Sie uns mal zu was Praktischem kommen, weil Sie haben ja 10 Erfolgsfaktoren ermittelt, weil Sie hatten es ja wirklich leicht. Sie haben auf der einen Seite haben Sie nach den Erwartungen die Anspruchsgruppen interviewt und auf der anderen Seite die kommunizierenden Aufsichtsratsvorsitzende und dann die Aussagen miteinander gematcht, die empirischen Erkenntnisse in Anforderungen, Strukturen, Maßnahmen und Management verbunden und dann macht ein guter Berater daraus Erfolgsfaktoren. Genau. Jetzt können wir leider in der kurzen Zeit nicht alle 10 erwähnen, aber Sie können die wesentlichsten Erfolgsfaktoren vielleicht mal für eine erfolgreiche Kommunikation des Aufsichtsratsvorsitzenden mal uns nochmal vor Gehör und vors Auge führen. Was ist für Sie der wichtigste Erfolgsfaktor?
Also, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist das Wichtigste, ein Bewusstsein zu haben, dass es einfach eine Aufmerksamkeit für Corporate Governance-Themen gibt und eine Erwartung von außen, dass kommuniziert wird. Der Aufsichtsrat ist Repräsentant und Adressat guter Corporate Governance. Und ob es jetzt eine freiwillige Kommunikation außerhalb der Publizitätspflichten gibt, das hängt natürlich von den unternehmerischen Rahmenbedingungen ab und von den Anforderungen. Aber eine strikte Verweigerung gegenüber einem Austausch mit Stakeholdern, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das wäre, glaube ich, so das Wichtigste sozusagen als Grundlage. Dann,
wenn also ich muss meine Aussage korrigieren, scheu wie ein Reh, unsichtbar wie ein Uhu und verschwiegen wie eine Sphinx, das geht heute definitiv nicht mehr.
Genau, aus meiner Sicht wäre das nicht mehr zeitgemäß, aber eine Kommunikation sollte nur punktuell und fokussiert stattfinden zu gewissen Themen, die klar definiert sind und genau, sozusagen keine Pflicht, sondern eine Pflicht und keine Kür. Wenn man nach innen schaut, dann ist interne Kommunikation nicht nur Informationsversorgung, sondern der Aufsichtsrat ist sowohl Sparringspartner als auch Sounding Board für den Vorstand und Führungskräfte sind relevante Stakeholder. Thema Nachfolgeregelung hatten wir schon gesagt, aber auch Unternehmenskultur. Hier kann Kommunikation als weicher Faktor sehr viel mehr hergeben als nur ein reiner Faktenaustausch für den Aufsichtsrat und damit auch die Informationsbasis für die Aufsichtsratsarbeit verbessern. Und dann ist Kommunikation, denken wir jetzt immer, der Aufsichtsratsvorsitzende geht nach draußen und führt 100 Interviews und spricht mit Investoren. Ein absolut relevanter Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ist auch Zuhören. Nämlich, dass man Beziehungen mit den Anspruchsgruppen pflegt, indem zugehört wird, indem man auch Nachfragen stellt mit den relevanten Stakeholdern und so für die Aufsichtsratsarbeit neue und auch ja ungefilterte Impulse für die Arbeit enthält. Weil alle anderen Informationen, die der Aufsichtsrat erhält, erhält er ja nur über den Vorstand. Und die sind natürlich entsprechend gefiltert. Also hier zuhören als große Kunst auch der Kommunikation, nicht nur senden, sondern auch empfangen.
Das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, weil in der Regel das ja alles Persönlichkeiten sind, die es jetzt, sagen wir es mal charmant, das Zuhören alle etwas verlernt haben und es eigentlich gewohnt sind, dass immer alle schweigen, wenn sie anfangen, den Raum zu betreten und anfangen zu reden. Ja. Aber ich kann dem nur unterstreichen. Es kommt eine interessante Frage oder ein Aspekt in mehreren Bemerkungen und Fragen auf. Wo lernt denn ein Aufsichtsratsvorsitzender die richtige, erfolgreiche Kommunikation? Soll er sich intern trainieren lassen? Läuft da immer Head of Investor Relations an seiner Seite mit? Oder nimmt er sich einen externen Berater? Wo lernt der Aufsichtsratsvorsitzende?
Ja, also ich meine, die meisten, die in der Position sind, die haben natürlich ein gewisses Kommunikationsverständnis und haben wahrscheinlich auch schon verschiedene Kommunikationstrainings durchlaufen. Das wäre aber auch ein Erfolgsfaktor, den ich gern mitgeben würde, dass auch diese Persönlichkeiten eine gute Vorbereitung brauchen. Weil ja, die wissen schon viel, aber die haben natürlich nicht den Einblick in die aktuellen Anforderungen und Einschätzungen der Stakeholder. Deswegen ja, ein Aufsichtsratsvorsitzender sollte nicht alleine in Investorengespräche und Mediengespräche gehen. Da sollte aus meiner Sicht ganz klar Investor Relations dabei sein. Das sind die ja auch gewohnt. Die sind beim CEO und CFO-Gesprächen dabei. Die kennen einfach die Investoren am besten. Das ist ja auch ihr Job. Genauso ein Head of Corporate Communication, also sozusagen der Pressesprecher oder Kommunikationschef, auch der oder der Sprecher, sollte bei jedem Mediengespräch dabei sein, weil der kennt die Medien wieder am besten und kann hier einfach eine beratende Rolle einnehmen. Das kann, glaube ich, ich habe das gerade nebenbei auch in den Fragen gesehen, so sehe ich auch die Rolle der Kommunikationsfunktion. Die sollen nicht nur eine unterstützende Rolle haben, also wir bereiten dir die Pressemitteilung vor und die Rede für die Hauptversammlung, sondern die nehmen aus meiner Sicht auch ganz klar eine beratende Rolle für den Aufsichtsratsvorsitzenden ein. Deswegen aus meiner Sicht ist es eigentlich sehr relevant, das intern abzubilden, weil ja, man kann das natürlich auch durch externe Berater machen, aber A, woher kommt das Budget? Und B, ist es wirklich dann in einem Einklang, dass es wirklich das Unternehmen von außen als stimmiges Unternehmen wahrgenommen wird, wenn sozusagen Botschaften und Themen nicht intern abgestimmt sind?
Ja, naja, mir fällt da auch ein, dass ich irgendwo in Ihrem Buch gelesen habe, dass Sie mal bei anderer Gelegenheit die persönlichen Eigenschaften oder persönlichen Kompetenzen von kommunizierenden Führungskräften analysiert haben und haben Authentizität als sehr hohe, wichtige Kompetenz für eine erfolgreiche Kommunikation herausgearbeitet. Und was ich noch in Erinnerung habe, als letzten Punkt in dieser Statistik oder Tabelle, die ich da gesehen hatte, war Charme. Warum ist denn die Authentizität so wichtig eines Aufsichtsratsvorsitzenden in der Kommunikation? Weil das bedeutet ja, er hat keine PowerPoint-Präsentation, er hat nicht den Wachhund an seiner Seite, er hat reagiert auf überraschende Fragen entsprechend richtig. Wo soll diese Authentizität in der Kommunikation herkommen, wenn ich kein gelernter Kommunikator bin?
Ja, also ich meine, die Erwartung von Investoren ist schon, dass eine Präsentation mit dabei sein sollte, dass vielleicht, der kann natürlich, sollte also eine Präsentation dabei haben, um auch das Thema, also oder die Arbeit zu zeigen, welcher Fokus liegt gerade bei der Aufsichtsratssitzung. Aber Authentizität meine ich so auch, oder in dem Zusammenhang ist auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, den ich nenne, dass Aufsichtsratsvorsitzende, nicht alle müssen alles machen. Wenn ich Aufsichtsratsvorsitzender bin und lieber mit Investoren spreche, muss ich keinen Twitter-Account haben oder noch ein LinkedIn-Profil füllen, sondern man muss das machen, was zu einem passt, in dem Bewusstsein, dass es natürlich Anforderungen gibt, die zu erfüllen sind. Also wenn es ein wichtiges Thema vor der Hauptversammlung gibt und Investoren dazu Gespräche führen wollen, dann sollte der Aufsichtsratsvorsitzende das gemeinsam mit der Investor Relations machen, sollte das aber auch authentisch machen. Genau, und Charme, das ist ganz lustig, die Grafik, auf die Sie da verweisen. Charme war ja der Punkt, der am allerunwichtigsten ist sozusagen und viel wichtiger für einen gut kommunizierenden Aufsichtsratsvorsitzenden beziehungsweise auch CEO sozusagen ein strategischer Kommunikator zu sein, die Unternehmensstrategie zu kennen, wissen, was meine Rolle im Rahmen dieser Strategie ist. Also auch zu wissen, die Strategie hat ja der Aufsichtsratsvorsitzende auch mal als Gremium, mit dem Gremium gemeinsam abgesegnet. Was ist denn die Rolle des Aufsichtsrats beim Thema Strategie? Wie sieht er die Strategie, Entwicklung? Das ist natürlich immer ein bisschen kritisches Thema, wie viel er da sagt, aber da sollte er auch eine Antwort drauf haben und da auch authentisch sagen können, wie die Rolle des Gremiums ist und nicht nur Schema F abziehen.
Ja, das erinnert mich an diese lustige Abkürzung. SAPTA hilft an der Stelle nicht. Wissen Sie, was SAPTA ist, Frau Dr. Tietz? SAPTA ist sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Lassen Sie uns mal noch weitere Erfolgsfaktoren ansprechen. Und zwar konkret, weil das auch, ich merke das in den Kommentarspalten, können Sie noch mal herausarbeiten, wie denn die Abgrenzung und die Zusammenarbeit geregelt sein muss zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden? Weil da ist ja sehr viel überlappendes Machtbereich und Wichtigtuerei am Spiel. Das muss ja geregelt sein. Wie macht man das?
Ja, also ich glaube, oder meine Empfehlung wäre, sich am Anfang entweder als neuer Aufsichtsratsvorsitzender oder auch, wenn man jetzt das Thema gesehen hat, oder auch aus Initiative der Kommunikationsverantwortlichen, dass sich Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender einmal zusammensetzen und ganz klar die Themen sozusagen auseinander dividieren, differenzieren, nämlich vor allem in die externe Kommunikation. Und wenn man da schaut, dann liegt im Bild der Dame das Allermeiste beim CEO, also alles Operative, das Thema Strategie, das Thema Werte, Mission etc. Und beim Aufsichtsratsvorsitzenden liegt eigentlich nur das Thema Corporate Governance, also das Thema Vergütung, das Thema Nachbesetzung, die Abschlussprüfung, die ja sehr selten in den Medien diskutiert wird, aber natürlich eigentlich die wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrats ist. Und wenn man diese Themen einmal klar definiert hat, dann kann man auch gemeinsam in Gespräche gehen. Also ich hatte Gespräche mit Unternehmen, die erzählt haben, wie sie gemeinsam Investorengespräche geführt haben und da aber im Vorhinein ganz klar abgegrenzt haben, wenn es Fragen zum Thema X gibt, dann beantwortet das der CEO und wenn es Gespräche zum Thema Y gibt, dann der Aufsichtsratsvorsitzende. Es hat natürlich trotzdem seine Vor- und Nachteile, solche Gespräche gemeinsam zu führen, wenn man jetzt sich nicht sehr gut versteht. Aber da können natürlich die intern, also Legal, aber natürlich auch die Kommunikationsabteilung einfach eine wichtige beratende Rolle einnehmen, zusammenbringen, das einmal festhalten und auch sicherstellen, dass da die Themen entsprechend sozusagen eingehalten werden oder dass es auch eine Information gibt, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende ein Interview führt oder ein Hintergrundgespräch, dass der Vorstandsvorsitzende auch darüber informiert wird. Übrigens, morgen erscheint was im Handelsblatt. Oder natürlich auch andersrum, dass die handelnden Personen einfach wissen, wer kommuniziert was, mit welchen Stakeholdern und wie kann das eventuell auch Rückschlüsse geben.
Ja, da sind wir natürlich jetzt mitten bei Immanuel Kant. Erst denken, dann reden. Und das gilt natürlich für eine erfolgreiche Kommunikation eines Unternehmens erst recht. Und das bedeutet, wir hatten das auch schon erwähnt, die Tragweite vorheriger Abstimmungen, Prozesse, Strukturen und vor allen Dingen einer Kommunikationsstrategie. Man muss nicht fragen, braucht es eine Kommunikationsordnung für den Aufsichtsrat, sondern ja, es muss eine Kommunikationsordnung für den Aufsichtsrat da sein. Aber sagen Sie uns doch mal die wesentlichen Punkte noch einmal. Was muss so eine Kommunikationsordnung enthalten? Und was muss sie nur, sage ich mal, grob regeln und was sollte sie vielleicht sogar detailliert regeln?
Also ich weiß, es gibt ja immer Befürworter und Gegner von zu viel Regeln und zu wenig Regeln, aber es gibt ja schon eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und diese sollte aus meiner Sicht mit einer Kommunikationsordnung ergänzt werden. Und ich habe hier in meiner Arbeit sozusagen einen Vorschlag aus der juristischen Forschung ausgenommen und mit meinen Erkenntnissen zur Kommunikation erweitert. Aus meiner Sicht sollte es sozusagen 5 Punkte geben, die im Rahmen einer Kommunikationsordnung geregelt werden sollten. Das ist erstens das Thema Kompetenzen, also wer ist der Sprecher? Ist das nur der Aufsichtsratsvorsitzende? Das wäre meine Empfehlung. Und zweitens ganz konkrete Regelungen zum Dialog. Also das ganze Gremium an sich sollte sich einmal zusammensetzen und darüber sprechen, wollen wir denn eine reaktive oder eine aktive Kommunikation mit Stakeholdern führen? Wie sind die Kriterien, wie wir die Gesprächspartner auswählen? Sind es nur Leute, sind es unsere Top 10 Investoren oder sind es potenzielle Investoren? Wie gehen wir daran? Und auch die Themen sollten festgelegt werden. Dann vor allem auch im Gegensatz mit dem Vorstand, wie wir es gerade besprochen hatten. Dann das zweite Thema, das Thema Ressourcen. Wie wird der Aufsichtsratsvorsitzende in seiner Kommunikation unterstützt? Gibt es gegebenenfalls ein Budget dafür? Wer hat in den Kommunikationsfunktionen die Verantwortlichkeit? Mit wem arbeitet der Aufsichtsratsvorsitzende zusammen? Dann das dritte, die Abstimmung mit dem Vorstand. Also inwiefern gibt es eine Vorabstimmung über Kommunikationsmaßnahmen in beide Richtungen? Wie werden die jeweils informiert? Dann viertens eine Information an das Gremium. Das heißt, wann und wie informiert denn der Aufsichtsratsvorsitzende das Gremium, den Aufsichtsrat, dass er mit Stakeholdern gesprochen hat? Ist das ein fester Tagungsordnungspunkt in den Aufsichtsratsvorsitzenden, zum Beispiel das Thema Kommunikation? Und wie umfangreich? Oder schickt er eine E-Mail an die Gremienmitglieder, wenn er jetzt ein wichtiges Gespräch geführt hat? Und den fünften Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, eine Nachinformation der Aktionäre. Bisher gibt es ja sozusagen nur die eine Information im Aufsichtsratsbericht beziehungsweise bei der Hauptversammlung. Aber wenn wir wissen, dass eine zentrale Erwartung aktuelle Informationen zur Tätigkeit sind, kann man sich schon überlegen, wann werden die Aktionäre darüber informiert, dass der Aufsichtsratsvorsitzende mit vor allem Investoren gesprochen hat.
Am Ende des Tages muss man das auch messen und mit irgendwelchen Kennziffern versehen, um zu sehen, wie erfolgreich man denn tatsächlich in der Kommunikation war. Weil wenn man eine Ordnung hat, dann hat man eine Strategie und eine Strategie braucht immer ein Ziel. Und dann ist es interessant zu wissen, ob ich denn das Ziel erreicht habe oder ob ich es nicht erreicht habe.
Ja, absolut. Interessant war auch, dass die wenigsten Unternehmen oder eigentlich kein Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, die Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden evaluiert. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie das quasi schwierig finden, weil ein Aufsichtsratsvorsitzender kann natürlich mit 10 Investoren sprechen zum Thema Vergütung auf der Hauptversammlung und die verstehen dann die Punkte des Aufsichtsrats, stimmen aber aus anderen Gründen trotzdem dagegen. Und dann kann man natürlich überlegen, ist mein Messpunkt die Zustimmung auf der Hauptversammlung oder ist es vielleicht auch das Thema Beziehungspflege, dass der Investor sozusagen als qualitativer Faktor sagt, ich habe es verstanden, ich stimme trotzdem anders, aber ich nehme es positiv wahr, dass der Aufsichtsrat auf mich zugekommen hat. Also da sollte es sowohl quantitative als auch qualitative KPIs sozusagen für die Messung der Aufsichtsratskommunikation geben.
Ja, und nochmal unterstrichen, die Kommunikationsordnung muss nach Rollenelementen sortiert sein. Was ist die Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden, vielleicht auch eines einzelnen Aufsichtsratsmitglied, wie ein Prüfungsausschussmitglied etc. Wenn ich an die ganzen Themen wie ESG, Nachhaltigkeit, Digitalisierung denke und das gleiche für Vorstandsvorsitzende und deren Spezialisten, der Finanzvorstand und, weil da kommt auch eine interessante Frage aus dem Kommentar. Sie hatten das gerade schon mal in einem Halbsatz angedeutet. Es muss geregelt sein, die Hierarchie der Kommunikation. Oder wie es hier formuliert wird von einem unserer Teilnehmer. Wer ist denn dann die letzte Instanz? Der Aufsichtsratsvorsitzende oder der Vorstandsvorsitzende?
Ja, ich würde sagen, es kommt auf das Thema an. Die letzte Instanz bei Corporate Governance-Themen ist natürlich der Aufsichtsratsvorsitzende, weil der Vorstand kann nicht über seine Vergütung sprechen, der kann nicht über seine Nachbesetzung sprechen. Das macht er vielleicht, aber das sollte er nicht, weil er hat da kein nichts zu sagen sozusagen. Das ist ja in einem anderen Entscheidungsbereich beim Thema Operatives und Strategie. Da ist wieder der Vorstand die letzte Instanz.
Sie hatten es vorhin schon mal angedeutet, dass Kommunikation so wichtig ist für Corporate Governance und für eine Good Corporate Governance. Und Sie sind seit so vielen Jahren ja nicht nur in der Forschung und in der Empirie von Kommunikation unterwegs, sondern im Wesentlichen eigentlich ja von Corporate Governance. Das ist ja auch der wesentliche Bestandteil zum Beispiel, wo Sie wahrscheinlich damals bei den Börsengängen dabei waren. Und es gibt ja viele zahlreiche Aspekte guter Corporate Governance. Können Sie so aus Ihrer persönlichen Erfahrung die drei wesentlichsten Aspekte einer guten Corporate Governance uns mal verraten?
Also da kann ich die Kommunikationsbrille nicht absetzen, sondern ich lasse die Kommunikationsbrille auf. Deswegen ein extrem wichtiger Aspekt ist einfach Transparenz. Stakeholder müssen wissen, was passiert, wie Entscheidungen zustande kommen etc. Der zweite Aspekt wäre für mich ein gutes Zusammenspiel der Organe des Unternehmens, also ein gutes Zusammenspiel von Vorstand und Aufsichtsrat an sich, aber auch in der Kommunikation nach innen und nach außen. Und der dritte Punkt wäre einfach ein reger und aktiver Dialog mit den Stakeholdern des Unternehmens. Ja, punktuell und fokussiert. Und wenn wir an den Aufsichtsrat denken, auch nur zu seinen Themen, wenn es im Sinne des Unternehmens ist. Aber es ist trotzdem ein absolut relevanter Punkt von guter Corporate Governance. Weil eine Governance kann noch so gut sein, wenn keiner davon weiß.
Das ist allerdings richtig. Und ich muss sagen, wir haben ja das sogenannte 32. Aufsichtsratstalk heute. Und es hat, ich glaube, in jedem meiner Gespräche mit den Spezialisten, die wir hatten, mögen das Vorstände, Geschäftsführer, Beiratsvorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende, Moderatoren, Multiplikatoren, sonstige Experten haben, das Thema Kommunikation zog sich durch alle Gespräche. Und wie auch einer unserer Teilnehmer schreibt, wer nicht kommunizieren kann, sollte keine Führungskraft sein. Aber man muss es ja pragmatisch sehen. Es entwickelt sich ja alles in einer persönlich-beruflichen Karriere. Gelegentlich werden diese weichen Themen und Kommunikation wird von vielen als weich empfunden, immer etwas vernachlässigt. Und ich kann allen unseren Zuschauern und Zuhörern nur empfehlen, Frau Dr. Winder-Tietz hatte das vorhin so schön erwähnt, gehen Sie in die sozialen Medien, gehen Sie in die Presselandschaft, folgen Sie den Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden in deren persönlichen gesellschaftspolitischen Kommunikation. In der inneren Unternehmenskommunikation können Sie ihnen nicht folgen, wenn Sie nicht dem Unternehmen dazugehören. Und versuchen Sie einfach dadurch zu lernen, durch Best Practices, wie man dann von den sogenannten Guten leben können. Bevor wir zu meinen zwei letzten Fragen kommen, wir sind schon fast am Ende, Frau Dr. Winder-Tietz, muss ich natürlich die Wissenschaftlerin fragen. Sie sind noch in der Phase der Vermarktung Ihrer hervorragenden Doktorarbeit, aber was sind denn die nächsten interessanten Themen, an denen Sie eventuell forschen und vielleicht Hilfe oder Anregungen brauchen? Können Sie uns da was verraten?
Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich nämlich noch ziemlich offen, weil ja sozusagen das Buch erst raus ist. Was ich mir schon überlegt habe, ob man einmal vergleichen sollte, wie es international aussieht. Weil wir haben natürlich die Investoren, die häufig auch Schwierigkeiten haben, unser deutsches dualistisches System zu verstehen und dementsprechend Erwartungen haben, die aus dem monistischen System, aus dem Directors Board oder aus dem Board of Directors kommen, zu analysieren. Das ist eine der Überlegungen, die ich gerade verfolge, sozusagen da zu schauen, wie sieht das international aus? Oder auch also sozusagen als zweite Idee, ich habe mir vor allem die großen börsennotierten Unternehmen angeschaut, aber Sie haben schon gesagt, es gibt natürlich auch Beiräte etc. da zu schauen, wie sieht es denn im Mittelstand aus? Weil da gibt es natürlich andere rechtlichen Vorgaben, was ein Beirat oder auch ein Aufsichtsrat eines nicht börsennotierten Unternehmens machen soll. Und dementsprechend auch andere Grundlagen für die Kommunikation. Das heißt, wer da Interesse oder Fragen hat, da das sind sozusagen die zwei Ideen, in die ich gerade weiterdenke.
Ja. Wobei ich glaube, dass bei den DAX 40 Unternehmen schon wahrscheinlich eine internationale Kommunikationskultur besteht, weil nicht zuletzt zwei Drittel der DAX 40 Unternehmen gehören nicht deutschen Anteilseignern, also internationalen Anteilseignern, also muss es eine internationale Kommunikation sein. Aber die Frage nach dem deutschen Mittelstand und vielleicht dort nicht auch nur die großen 50 größten Familienunternehmen, sondern eher, was macht die tragende Säule der deutschen Wirtschaft, der deutsche Mittelstand, ist wahrscheinlich arbeitsintensiv, aber eine sehr, sehr interessante Frage. Kommen wir zur vorletzten Frage, Frau Dr. Winder-Tietz. Gab es Ihrer Meinung nach irgendeinen positiven oder negativen Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft in der Kommunikation oder außerhalb der Kommunikationswelt? Was ist Ihnen aufgefallen?
Ja, also ich habe gerade wieder das Buch Factfulness von Hans Rosling gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das sagt ja sozusagen, dass man die Welt so sehen will, ja, wie sie wirklich ist, nämlich sehr viel besser, als man es hoffentlich glaubt. Deswegen würde ich mit zwei positiven Elementen auf die Frage antworten wollen. Einmal sozusagen die positive Weiterentwicklung der Deutschen Corporate Governance Kommission, die mir aufgefallen ist. Clara Streit als neue Vorsitzende, aber auch die neuen Kommissionsmitglieder, Ingo Speich, Jens Weidmann. Ich glaube, da findet eine weitere positive Entwicklung statt. Vielleicht auch, dass die Anregungen nicht mehr ganz so weich formuliert sind, wie Sie es vorhin gesagt hatten. Und auch als zweiter Punkt, die Aufsichtsratswahlen in diesem Jahr. Als Frau schaue ich dann natürlich auch immer skeptisch drauf. Also die steigende Anzahl von Frauen in den Aufsichtsräten, die wir auch in diesem Jahr gesehen haben, sozusagen als positives Highlight und als kleines Lowlight, dass wir natürlich weiterhin nur zwei Frauen als Aufsichtsratsvorsitzende der DAX-Unternehmen haben und darunter wahrscheinlich noch weniger.
Ja, und wenn man das Thema Diversity etwas breiter nimmt, ist auch zu beobachten, dass es immer mehr internationale Mitglieder von Aufsichtsräten gibt. Habe ich gerade vor kurzem gelesen, in der Schweiz hat man das sehr detailliert analysiert, dass immer weniger Schweizer Mitglieder von schweizerischen Aufsichtsgremien, sprich von Stiftungsräten werden. Das ist sicher auch eine sehr interessante Beobachtung. Ich habe auch eine interessante Beobachtung, die hat indirekt etwas mit Corporate Governance zu tun, aber ganz stark mit Kommunikation. Sie erinnern sich, Sie haben das sicher auch gelesen, das ehemalige Vorstandsmitglied Robert Stadler hat sich mit einer sogenannten Geständnis befreit von einer persönlichen Haftstrafe und seine Rückzahlung auf 5 Millionen begrenzt, die natürlich Volkswagen auch noch für ihn übernimmt. Und diese Formulierung ist für mich ein Meisterwerk der Kommunikation. Ich weiß nicht, wie viele Beratungshäuser an diesem Satz formuliert haben. Und ich möchte den an dieser Stelle einfach nochmal vortragen. Sie haben das alle gelesen in der Zeitung. Ehemaliges Vorstandsmitglied Robert Stadler vor Gericht. Ich habe nicht gewusst, aber als möglich erkannt und es billigend in Kauf genommen, dass möglicherweise die Beschaffenheit von Dieselmotoren nicht rechtlichen Zulassungsbedingungen entspricht. Dieser Satz findet bestimmt Aufnahme in alle Kommunikationsbücher der Zukunft. Und bringt mich zu dem Schlusssatz von heute, Frau Dr. Binder-Tietz. Es war ein ganz tolles Gespräch über Kommunikation. Sie sind eine glänzende Kommunikatorin. Es dauert nicht mehr lange, wo Sie in den ersten Aufsichtsrat berufen werden. Und demzufolge, wie lautet Ihr Schlussstatement für die heutige Veranstaltung? Einen kurzen Satz, der uns am Wochenende noch einfällt und uns an das heutige informative und charmante Gespräch erinnert.
Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja gesagt, ich habe Factfulness gerade wieder gelesen. Das ist einerseits ein Buch, was ich allen gerne ans Herz legen möchte. Und da habe ich ein kleines Zitat rausgesucht, nämlich sich eine Weltanschauung zu bilden, indem man sich auf die Medien verlässt, wäre so, als würde man sich eine Meinung über mich bilden, indem man nur ein Bild von meinen Füßen anschaut. Also Medien lesen, aber auch wieder mal zum Buch greifen und raus in die Welt schauen.
Also das war jetzt nicht ein ganz so kurzer Satz.
Ja,
Dafür
sorry.
dürfen Sie ihn jetzt noch mal wiederholen, damit wir ihn auch alle verstehen, bitte.
Genau, also nicht nur Medien konsumieren, sondern auch mal wieder zum guten Buch greifen und die Welt mit den eigenen Augen anschauen.
Detoxen und lesen, das hilft immer. Frau Dr. Binder-Tietz, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Vielen Dank auch an alle unsere Zuhörer und Zuschauerinnen von heute. Sie wissen, wie immer, ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie auf der Homepage unserer Gäste. Zum Beispiel aufsichtsratskommunikation.de, absolut lesenswert, oder Sie kaufen gleich das Buch, oder Sie gehen auf die Homepage von Directors Academy. Auch auf meiner Homepage finden Sie das eine oder andere über Kommunikation. Und denken Sie daran, das heutige Gespräch kann nach wie vor auf Directors Academy nachträglich angehört und angeschaut werden. Bleiben Sie bitte alle gesund und zuversichtlich. Im Juli geht es weiter, wie immer, am ersten Donnerstag, und zwar am 6. Juli zur gleichen Zeit, wie immer um 17 Uhr. Dann haben wir Frau Tatjana Kiel als Gast mit dem Thema Die bewegende Kraft sein, auch im Aufsichtsrat. Face the Challenge. Tatjana Kiel ist, wie viele von Ihnen wissen, CEO von Klitschko Ventures. Abonnieren Sie unseren Livestream. Lesen Sie, hören Sie alles nach und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Tschüss.